KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast hier. Ihr habt richtig eingeschaltet. Bevor ich den Chris begrüße, was ganz Wichtiges. Könnt ihr uns mal bitte, wenn ihr auf Spotify das hört, mal 5 Sterne geben? Weil wir sind dort gerade unter 4 Sterne gerutscht, weil da irgendwie ein paar Leute uns schlecht bewertet haben. Also wenn euch das gefällt, hört das mal rein, genau. Und vergesst es aber bitte nicht, dann 5 Sterne, okay? Dass wir wieder auf über 4 Sterne kommen, das wäre super. Dankeschön, das ist für euch eine kleine Mühe.
Wow.
Ja, hallo Chris, da hört man ihn schon lachen. Ich weiß nicht, warum du da lachst.
Guten Tag,
das ist eine wichtige Sache heutzutage.
Ja, es ist, ein bisschen so nennen wir es ein eher seltsam anmutender Start in einen Podcast.
Ist mir gesagt worden von einer Person, die sich auskennt mit solchen Geschichten. Deswegen ist mir es gerade wieder eingefallen auch. Dachte ich, ich weise mal auf unsere Hörer darauf hin.
Ja, aber du weißt ja, wie es psychologisch läuft. Du musst es dann immer wieder so einfließen lassen.
Ja, nee, Leute, ihr merkt
Leute
das.
Dran denken.
Ja. Ich lasse es nicht einfließen. Ich nerv euch nicht damit. Ihr guckt dann einfach mal, ihr könnt ja, während ihr das hört, einfach mal bei Spotify. Also nur wenn ihr auf Spotify hört, das wäre cool.
Das ist eine absolute 5-Sterne-Werbung, die du da gerade gemacht hast, auf jeden Fall.
Na, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich kriege das nicht so gut hin. Wird mir wahrscheinlich die Person, die mir gesagt hat, ich soll da mal drauf hinweisen, auch noch sagen. Aber ist egal. Ihr wisst Bescheid. Jetzt geht's erstmal um Kinofilme. Wir hatten in der vergangenen Woche die Sneak Preview Savage House. Der startet am 18. Juni, also diese Woche in den deutschen Kinos. Bei uns erfahrt ihr, ob sich das lohnt oder nicht. Es ist eine schwarze Komödie aus England. Die Engländer können ja mal ganz gut Humor. Mal gucken, ob der was konnte, der Film. Dann Chris und ich, wir haben uns mal Masters of the Universe gegeben.
Als ich wieder fit war, ja.
Ja.
Das wollte ich dazu sagen.
Und für die, die sich erinnern mögen, ich hatte geplant gehabt, eventuell in die Premiere, in die Vorpremiere von Disclosure Day, dem neuen Spielberg-Film, zu gehen, was ich dann nicht geschafft habe wegen der Arbeit, und ich bin dann einen Tag später in Glenkill gegangen, der Schafskrimi. Das lief zu einer entspannteren Zeit und genau, darüber möchte ich gerne mal berichten. Dann haben wir natürlich für euch die Kinocharts hier für Stuttgart, die Neustarts der Woche. Was ist da dabei, außer Savage House, was uns interessieren könnte, wo wir vielleicht nächste Woche reingehen oder was wir nächste Woche dann in den Charts sehen. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Savage House muss ich ganz alleine vorstellen, der Chris. Der lag krank im Bett. Den hat's abgeschossen. Passiert.
Das hat mir ja letzte Woche schon gehört im Podcast auch. Also,
ah, ein Titan.
Da war ich noch etwas, da war ich noch ruhiger wie sonst.
Ja, ja.
Aber heute ist wieder einer, also heute ist wirklich ein richtig schöner Tag
schon. Weil Deutschland spielt, das motiviert, das setzt Endorphine
bei mir. Nicht, aber ansonsten.
Wenn der VfB Deutschland spielt. Ja, ich muss sagen, ich bin dieses Jahr ein kleiner Exkurs in Fußball. Also dadurch, dass jetzt auch so viele VfBler drin sind beim Deutschlandteam, bin ich echt ein bisschen angetan, so von der WM, und bin ein bisschen hyped auf das Spiel von Deutschland, ja. Aber gut, das ist heute Abend. Jetzt reden wir erstmal über Savage House. Savage House. Wie soll man es sagen? Also der Tipp war ja irgendwie das Sams bei Bridgerton oder so.
Das Sams in Bridgerton, ja.
Ja, so. Also Bridgerton, das spielt, ich weiß gar nicht, wann der Film eigentlich spielt. Das ist halt so die Zeit wie bei Bridgerton, also so Adel, Landadel von England und 18. Jahrhundert lese ich hier gerade in der Wikipedia. Genau. Und in England ist gerade eine Pockenepidemie und wir sehen ein pompöses Landhaus, wo welche leben, und es wird relativ schnell geschnitten und gut erklärt, so kurz zusammengefasst, wie die Leute, die werden uns vorgestellt, so ein bisschen Guy Ritchie-mäßig, wenn man das so sagen kann. Also da hat der Regisseur Peter Glance doch ein bisschen bei Guy Ritchie abgeguckt, wie man so Personen einführt und so in die Geschichte. Und wir sehen Sir Chauncey Savage, und der wird uns vorgestellt als ein Conman, ein Betrüger, der es irgendwie geschafft hat, eine reiche Frau zu heiraten, nämlich Lady Savage, gespielt von Claire Foy. Ach so, Mr. Savage wird gespielt von Richard E. Grant. Und den hatten wir auch schon einige Male in der Sneak Preview gehabt. Und da werde ich jetzt mal ganz kurz nachgucken, was das war. Jawohl, zum Beispiel war das bei Nürnberg oder bei I Swear, weiß ich nicht, Block Island Sound bei der Folge Dom Hemingway, genau, da hat er die zweite Hauptrolle gespielt, ja, neben Jude Law, ja, Penelope und so weiter. Jedenfalls dieses Haus von dem Landadel, dadurch, dass er so ein Conman war und auch spielsüchtig ist, hat er schon ziemlich viel Geld von seiner Frau durchgebracht, von Claire Foy. Und sie haben auch eine Tochter, die ist aber nicht so relevant für die ganze Geschichte, glaube ich. Jedenfalls strugglen sie so dahin, Geld ist immer ein bisschen knapp und so. Sie hat aber noch ein paar Reichtümer, mit denen sie leben kann und so. Aber eines Tages bekommen sie einen Brief. Und in diesem Brief steht so sinngemäß drin, dass irgendein ein Übergeordneter vom Adel, ich weiß nicht, ein Herzog, glaube ich, ist die übergeordnete Hierarchie, ein Herzog möchte bei ihnen Rast machen oder einen Abend verbringen auf der Reise, also ein Dinner möchte er dort haben mit seinem ganzen Gefolge, weil das, wo sie eigentlich hin wollten, da grassieren die Pocken und bei denen ist wohl noch alles safe und deswegen wollen sie gern bei denen unterkommen auf ihrer Reise nach, was weiß ich nicht, ist ja auch egal. Und jetzt sehen sie ihre große Chance, durch dieses Dinner wieder in die höheren Adelskreise zu kommen, mehr Ansehen zu bekommen und sonst was. Und sie bereiten alles für dieses Dinner vor, was dazu führt, dass sie noch die restlichen Besitztümer, die sie haben, irgendwie verkaufen, um da Geld zu bekommen, damit sie ihr Haus renovieren können, damit der Koch Sachen einkaufen kann und alles Mögliche. Und das Ganze, was jetzt so ein bisschen eher wirtschaftlich klingt, ist eher dann so eine Spirale, die dort in Gang gesetzt wird, wo dann auch so, wo sie alle nach und nach dem Wahnsinn anheimfallen, wenn man es mal so nennen mag, weil sie sich da so reinsteigern. Und der Mann des Hauses, der ist so ein Conman, der hat einige Leute betrogen, hat zum Beispiel Ländereien von ihrem Besitz, teilweise Flurstücke mehrfach verkauft, sitzen ihm die Leute im Nacken. Dann muss er sich auch ständig irgendwo duellieren mit jemandem, das lässt er aber, kann man offensichtlich machen, von seinem Diener, der muss für ihn sich duellieren oder so. Also er bringt sich ständig in irgendwelche Situationen und lässt dann seinen Diener quasi die Ehre für ihn retten. Der ist aber zum Glück ein sehr guter Schütze und kann das also alles immer abwenden. Und ja, so ist halt da so ein Strudel, wo es immer weiter in den Wahnsinn abdreht. Und auch das Gefolg, die Gefolgschaft, die Diener und so weiter, die sehen das auch, dass es immer weiter abdriftet und sehen dann ihre Chance, sich da irgendwie zu bereichern oder sich in Positionen zu bringen da oder irgendwas, ja. Es wird dann auch noch neues Personal eingestellt, und die kommen dann auch aus nicht so guten Kreisen, aber sie haben halt kein Geld, um irgendwelche teuren Leute einzustellen. Dann rekrutieren sie halt irgendwelche Bauern, die dann irgendwie mithelfen sollen beim Servieren und sonst was alles, ja. Also, ich möchte mich nicht zu lange daran aufhalten, weil ich fand den Film absolut furchtbar. Ich habe
bin kurz eingenickt, was war los?
Ja, ich habe es auch Chris hinterher geschrieben. Es ist aber so, dass, wenn ich hier unsere Wertung anschaue auf kinocast.net, wo ja das Sneak-Publikum abstimmen kann, liegt der Film bis zwischen 0 und 8 Punkten. Also, manchen ZuschauerInnen hat der Film echt gefallen, also sonst würde ich nicht 8 oder 7 Punkte geben. Die Mehrzahl der Stimmen liegt allerdings im unteren Bereich und da würde ich mich auch ansiedeln, denn der war einfach, also es trifft hier dieses deutsche Wort, werden wahrscheinlich die jüngeren ZuhörerInnen nicht mehr kennen, überkandidelt, hat man da gesagt. Also es war wirklich so völlig überzogen, theatralisch gespielt, dieses und irgendwas, weißt du, dieses ganze da war mir zu wenig schwarzer Humor. Ich meine, ich kenne einige meiner liebsten Comedy-Serien kommen aus England, wenn ich da so an IT Crowd oder How Not to Live Your Life denke oder sowas. Aber das war für mich so ein ganz weirder englischer Humor. Das hat auch mit Monty Python so schwarz und abgedreht auch nichts mehr zu tun gehabt. Es war einfach häufig sehr daneben alles. Es hat sich gezogen. Der Film geht 114 Minuten, fast 2 Stunden. für eine Geschichte, die man locker kürzer hätte zusammenfassen können. Und da kann man auch nicht sagen, so, ja, das war notwendig wegen dem Aufbau von X und Y. Nee, das hat sich einfach viel zu lang hing. Ich habe wirklich stellenweise fast körperlich gelitten bei dem Film, weil der einfach so furchtbar war. Und ich, es waren gute Darsteller drin, aber das und war auch teilweise gut gedreht. Ich mochte auch die Art, wie es geschnitten ist, aber dann, wo es dann so sehr überkandidelt wurde und das alles so kurz geschnitten war, das war einfach zu viel. Es ging bam, bam, bam und immer diese, oh nee. Es war mir einfach viel zu viel von was ich nicht leiden konnte. Das ist wie dieses Meme, wo die eine Frau der anderen Frau diesen riesen Kanne Milch in den Mund gießt oder sowas, wo das dann alles so überläuft. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also so ungefähr war es hier. Also es wurde mir einfach da reingeschüttet und ich konnte es nicht alles trinken und das war mir nichts. Deswegen, ich würde mich da auch im unteren Bereich ansiedeln und gebe diesem Film 3 Punkte.
Oh.
3 Punkte.
Das ist aber auch unterirdisch.
3 Punkte. Halt, jetzt habe ich ein Komma gemacht. Warum? Hier los. Jetzt 3. Ja, 3 Punkte und halten wir uns nicht zu lange daran auf. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt als Anregung nehmt, um vielleicht diese Woche ins Kino zu gehen, denn der startet ja diese Woche. Aber denkt dran, es haben auch ZuschauerInnen 8, 7 und 6 Punkte gegeben. Also die fanden es durchaus überdurchschnittlich und gut. Ich glaube, ich versuche halt immer so ein bisschen kompromissbereit zu sein. Ich glaube, wer gerne ins Theater geht und dieses etwas theatralische, überkandidelte mag, für den oder die könnte dieser Film durchaus was sein. Und auch mit ein bisschen schwarzen Humor was anfangen kann. Ja, ich erinnere mich so an das Theaterstück zum Beispiel Sweeney Todd oder so. Das war halt auch so teilweise, ja. Ach, und da waren noch so eklige Szenen drin. Boah, also da muss man auch ein bisschen starken Magen haben. Das geht jetzt nicht darum, dass, ja doch, Menschen auch. Das wurden auch Menschen verletzt und das waren auch eklige Szenen, weil das natürlich alles in der damaligen Zeit, gab es halt keine moderne Medizin oder so. Das wird halt auch alles, aber auch wenn der Koch irgendwelche Tiere zerlegt oder so, ich glaube, das waren alles echte Tiere oder so, das war alles, boah, die ganzen Gedärme rausnehmen und boah, ne. Schwierig, okay. Der Film, schwierig, deswegen von mir keine echte Weiterempfehlung und nur 3 Punkte. Und Chris, mach mir mal Mut, komm, morgen, Sneak, kommt was Gutes, erzähl mal, was ist der Tipp?
Sneak 1324, der Tipp lautet, das klingt nach Erfolg.
Ach, hoffentlich ist das erfolgversprechender.
Spannende Tipps eingegangen.
Spannende Tipps. Ich habe mich bei meinem Tipp, ich tippe Power Ballad, der Song meines Lebens. Der lief nämlich zufällig in dieser Sneak in München, die auch hier die Letterboxd-Liste haben. Bei denen lief allerdings eine Woche vorher der Film, der auch getippt wurde bei uns, nämlich The Piano Tuner, also The Tuner im Original. Den würde ich tatsächlich auch gern sehen. Also die würde ich beide gern sehen. Power Ballad wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wegen dem Hauptdarsteller. Und weil der so sehr gute Bewertungen bekommen hat, dass das ein richtig schöner Feel-Good-Film sein soll und so. Ich glaube, den würde ich super gerne sehen. Aber ich glaube, der Piano-Tuner ist auch sehr gut. Und STA Max tippt, Sherry, ich komme, die Erfindung der Lust. Okay. Was war der Tipp nochmal? Das klingt nach Erfolg. Okay, ja. Die Erfindung der Lust, ja. Okay, könnte passen. Und Nox Tipp passt auf die Mama und die Hure. Was ist denn das? Gibt es keinen Trailer? Okay. 3 Stunden und 40. Ja, das ist aber eine Wiederaufführung, steht hier bei Filmstarts. Okay.
Ja, also weiß auch nicht.
Da hat wahrscheinlich jemand nur nach dem Titel geguckt und hat gedacht, ja. Naja, also, vielleicht kommt doch was ganz anderes. Savage House wurde ja getippt, also es ist schon immer hilfreich, bei uns bei kinocast.net mal in die Tipps reinzuschauen. Ich sehe es auch immer, die Zugriffszahlen sind am Montag wirklich sprunghaft, steigen die an auf der Seite. Das ist immer ganz interessant zu sehen. Und ja, wenn ihr da einmal da seid, vergesst nicht auch eure Abstimmung dazulassen zur Sneak der vorhergehenden Woche und tippt vielleicht auch was, ja. Ich meine, das ist, ihr könnt auch unter Pseudonym tippen. Ihr seht ja hier Nox, STA Max. Gut, ich tippe unter Klarnamen, aber müsst ihr nicht. Also ihr könnt dann auch euch ein Pseudonym einfallen lassen. Ist immer schön, wenn da ein paar Tipps eingehen, dass man mal sieht, so, ah, okay, an den habe ich gar nicht gedacht oder so. Okay, ich mache mal kurz einen Trenner, dass ich die Stelle besser wiederfinde. bevor wir zu Masters of the Universe gehen. Da müssen wir dich ja eigentlich jetzt zu Wort kommen lassen, auf jeden Fall, weil du schläfst ja quasi immer noch in Masters of the Universe, in He-Man-Bettwäsche, glaube ich. Und
nein, tatsächlich in seinem Outfit.
Und also. deine Unterhosen und mit He-Man drauf und all. Und ich weiß auch, wie du dein bestes Stück nennst.
Beastman.
Naja.
Nein, Masters of the Universe.
Ja. Darf ich ganz kurz was erwähnen zu Masters of the Universe?
Natürlich.
Denn der Regisseur des Ganzen, weshalb ich nämlich ein bisschen Hoffnung hatte, dass der Film vielleicht nicht scheiße ist, der Regisseur des Ganzen hat einen Film gemacht, der mir sehr gut gefallen hat, nämlich Kubo, der tapfere Samurai, falls du den kennst.
Ja,
den Animationsfilm. Und genau. Und was hat er noch? Warte mal, da war doch noch was. Ich muss kurz nachgucken. Travis Knight heißt da übrigens, der Regisseur. Da war nämlich noch ein Film, wo ich dachte, Bumblebee, genau. Der hat Bumblebee gemacht. Den fand man auch ziemlich gut. So war ja auch quasi wie ein Reboot ein bisschen, ja. Oder ein Remake. Ja. So, jetzt bitte du, sorry.
Ja, He-Man. Die Masters of the Universe, das ist ja das Spielzeug-Happening der 80er Jahre gewesen. Also das war das Ding.
Für Wessis.
Überhaupt.
Wir hatten das nicht.
Ihr hattet auch keine Bananen. Also von dem
Wir hatten nur ein Stückchen Holz, was wir im Wald gefunden haben. Und da haben wir ein
bisschen genau. Und das,
erklärt aber vieles. Spaß beiseite. Also das kam nicht in Osten, sowas leider.
Sei froh. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo
das ist bestimmt noch was wert. Das Original, alte.
Na, die sind ja alle bespielt.
Egal. Das sind ja ungeahnte Schätze. Geh damit so Bares für Rares.
Also ich fange jetzt das dritte Mal an.
Ja, ich halte mich mal auf Mute, sonst bin ich...
Ja, das wäre vielleicht hilfreich, danke an der Stelle. Ja, He-Man and the Masters of the Universe. Es gab mal vor vielen, vielen Monaten einen ziemlich unsäglichen Film, weil man gedacht hat, so hey, das ist doch eine ganz tolle Idee, wenn wir diese Spielzeugserie, diese Actionfiguren, die es da gab, von He-Man und seinen Leuten gegen den bösen Skeletor und seine Schergen und dann kam noch Hordak und die Horde dazu und was weiß ich was alles. Wenn man davon einen Realfilm macht mit Dolph Lundgren und das war eine absolute Katastrophe. Ich glaube, inzwischen ist es so ein Kult-Trash-Film oder gilt als Kult-Trash-Film. Jedenfalls hat man sich jetzt nochmal dran getraut und gesagt so, hey, lass uns doch diese Geschichte von He-Man und von den Masters of the Universe, also von Prinz Adam und so, nochmal neu erzählen. Und das hat man dann tatsächlich jetzt auch getan. Wir bewegen uns direkt auf den Planeten Eternia, wo Adam als Prinz, als 10-Jähriger lebt mit seinen Eltern und der Vater, König Randor, ist natürlich der Obermacker und möchte natürlich auch, dass sein Sohn ein Verteidiger wird und es gilt auch als das Universum wird von einem verteidigt, von einem Schwert, der das Schwert führen kann, darin ist die Macht enthalten und wer das Schwert führt, der kann auch Eternia verteidigen und alles und verleiht eben diese unglaublichen Kräfte. Und ja, wie es halt so ist, der kleine Adam ist so eher der schmächtige Typ, der überhaupt nicht in diese Fußstapfen reinpasst oder reinpassen sollte, auch beim Training unter anderem von Duncan oder auch Man-at-Arms. Ich bin des Königs Man-at-Arms, gespielt von Idris Elba, der dann für das Training zuständig ist und alles. Und auch seine Ziehtochter Tila ist dabei in der bezaubernden Camila Mendes gespielt. Und eines Tages kommt es eben in dieser Idylle dazu, dass sie angegriffen werden, obwohl sie eigentlich so top verteidigen sich können und alles. Und das war schon ein bisschen seltsam. Aber ja, werden sie angegriffen von Skeletor. Der wird gespielt von Jared Leto. Und der überrennt quasi das Königreich auf der Suche nach diesem Schwert, weil keiner in der Lage ist oder wusste, wie mit dem Schwert umzugehen ist oder was man damit macht. Und es, ja, er überrennt halt wirklich alles, nimmt so ziemlich alle gefangen, macht drei Viertel der Leute, er macht da auch He, mehr oder weniger, und ein paar wichtige Leute nicht. Also zum Beispiel Tila kann entkommen, Duncan kann entkommen, dann wer kommt denn noch? Ah ja, hier Fisto. Fisto kann auch entkommen. Und es klingt schon so ein bisschen so, ja, es klingt durchaus lustig, aber so hießen die halt früher.
Ja, ja.
Also Fisto,
dann. Aber es wird halt so ein bisschen in die neue Zeit transportiert, das ist jetzt so, oh, ja. Ho, ho, ho.
Ramman und wie sie alle heißen. Das ist alles so, so, ja, ein bisschen. Ja, es sind halt diese Figuren, die es früher gab, das sind halt diese Helden auch. Kristen Wiig spielt auch noch mit. Die hat eine Rolle, genauso wie Morena Baccarri, die spielt die Zaubererin, die dafür zuständig ist, dass Adam entkommen kann. Was für ein Glück. Danke an der Stelle dafür, dass er durch ein Portal reisen kann, zusammen mit dem Schwert, kurz bevor Skeletor auch seine Mutter gefangen nimmt und auch ihn gefangen nehmen kann. Und die Zaubererin und Beschützerin von Schloss Grayskull sorgt also dann dafür, dass Adam wenigstens entkommt. Und so entkommt Adam auch, verliert allerdings unterwegs das Schwert, wer hätte es gedacht. Und so fangen die Probleme dann mehr oder weniger an, während nämlich Skeletor zusammen mit Evil-Lyn, gespielt von Alison Brie, also es sind schon einige bekannte Namen hier dabei, während die also ihre Regentschaft auf dem Planeten aufziehen, auf Eternia da und weiter auch nach dem Schwert suchen oder nach dieser Macht suchen auch. Währenddessen ist halt Adam auf der Erde gelandet und das erzählt Adam, gespielt von Nicholas Galitzini, das darfst du jetzt sagen. Erzählt es auch munter bei Dates, dass er von einem anderen Planeten kommt und was weiß ich was alles. Und das ist natürlich, es wirkt sehr glaubwürdig. Also. Und er ist auch eher so der Tagträumer-Typ und alles. Es ist, ja, er ist halt so, im Schwäbischen würde man sagen, a Lolle. So richtig Lolle. So ein, und ich will ja so gern, aber ich kann einfach nicht. Oder. Und es kommt zu der Situation, dass er tatsächlich das Schwert findet. Und er macht sich dann, weil auch er gefunden wird, weil er nicht der Einzige ist, der das Schwert findet. Plötzlich finden alle das Schwert nach 15 Jahren. Und er macht sich dann auf den Weg zurück nach Eternia, um Eternia und seinen Planeten und sein Volk vom bösen Skeletor zu befreien.
Auch coole Szene, wie er das Schwert findet.
Ja, es war jetzt erstmal so der Plot in etwa. Also, weil er ja auch jetzt die Möglichkeit hat, dann eben mit Hilfe des Schwertes sich in He-Man zu verwandeln. Und der ganze Film, ja, strotzt so ein bisschen von ein bisschen Ironie, ein bisschen Blödsinn, ein bisschen Action, dann diese Verbindung von Schwertkämpfen, Zauberei und Laser und Robotern und Raumschiffen und Schlag mich tot. Das ist so eine ganz große Welt. Und ja, die Welt von He-Man ist relativ bunt. Und das versucht man auch einzufangen. Und die ist auch sehr, sehr schräg. Und es gibt ganz viele Charaktere, die in dem Film nicht vorkommen, wobei He-Man dabei sind. Es gibt Charaktere, die kommen vor und es gibt Charaktere, die komplett fehlen. Und ich kann das sagen, dass die komplett fehlen, weil ich ja als Kind tatsächlich eine wirkliche Sammlung auch von diesen He-Man-Figuren irgendwo noch habe. Das dann auch immer gespielt hat. Die durften auch mitten in Österreich-Urlaub und was weiß ich was. Und im Winter, wenn Schnee lag, hat man Burgen gebaut, wo sie dann auch rum sind. Aber auch später noch mit den Turtles und sowas gespielt. Also das war so tatsächlich meins.
Ja, wie nennt sich das nicht Spin-Off, wenn dann Turtles gegen He-Man oder so?
Ja, nein, das haben wir nicht gemacht.
Wie heißt das?
Ging gar nicht.
Wie Alien vs. Predator oder so, weißt du? So ein,
ja, aber nein,
das so haben zwei Franchises zusammenkommen.
Ja, nein, das haben wir nicht gemacht. Der Film schafft es ein Stück weit, leider nur ein Stück weit, den Charme der Zeichentrickserie einzufangen, wobei da auch einiges anders ist und verschieden ist und ja, nicht so eins zu eins übersetzt oder transportiert wurde. Manche Situationen, ja, manche Szenen auch. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, manches hat mir einfach auch gefehlt, wie zum Beispiel sein treuer Gefährte Gringer oder Battle Cat in dem Fall, also sein Kampftiger, sein Grüner, der, ja, ist, ha, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Der war doch da.
Was?
Der war doch da.
Ja, der war da, aber auch das war so, ha, wenn du dir eigentlich vorstellst, es ist so vieles so ein bisschen schräg und der Film nimmt sich ja selber nicht ernst. Das ist ja das andere. Also der Film nimmt sich nicht ernst und das ist so einer der riesen Kritikpunkte, die ich jetzt tatsächlich auch habe.
Ach, come on. Das ist doch gerade das Schöne, dass er sich nicht ernst nimmt.
Du weißt gar nicht, worauf ich hinaus möchte.
Ach so, okay.
Weil es gibt einen Hauptcharakter, den haben die einfach in dem Film komplett weggelassen. Und das ist der Zauberer Orko. Und der ist schwierig, um es mal nett auszudrücken. Also nicht nur Orko fehlt, es fehlt auch Stratos zum Beispiel und solche Sachen. Aber Orko ist eigentlich einer der absolut treuesten Begleiter überhaupt von He-Man und eigentlich auch eine sehr, sehr zentrale Figur, weil der vom Zauber her so ein bisschen das Gegenstück von Evil-Lyn auf Seiten der Bösen ist.
Mhm.
Und der fehlt einfach komplett, den haben sie komplett weggelassen. Ich kann es ein Stück weit verstehen, er ist schwer umzusetzen, weil der ist immer für so clumsy Momente immer da gewesen und hat sich auch oft genug selbst in irgendwelche doofen Situationen gebracht und ist da auch in doofe Situationen reingerutscht, oft genug, ja. Nur wurde irgendwie, den haben sie einfach komplett weggelassen. Und ich glaube, sie haben ihn weggelassen, weil sie einfach gesagt haben, ist uns zu schwer, den Hofzauberer in dem Fall reinzubringen. Nachher, wenn man, weil das ist eine Figur, die musst du animieren. Und dann heißt es dann, ja, okay, nicht gut animiert, oh, da fehlt das. Oh ja, der bietet dann schon sehr viel Angriffsfläche.
Ja, dann lieber weglassen, eine, oder? Wenn Edith ja da irgendwas
anfängst,
da.
Ja, aber das hat so ein bisschen was, das ist ein bisschen übertrieben, aber das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, okay, wir drehen einen Star Wars Film und es sind alle dabei, aber wir lassen lieber mal Chewbacca weg.
Gut, wenn in dem allerersten 1974, wenn damals Chewbacca nicht dabei gewesen wäre, dann hätten ja viele gar nicht gewusst, dass es den gibt.
Ja. Aber nur halt so.
Aber gut, hier gibt es halt eine Vorlage. Ich weiß, was. Gut, mir war es egal, ehrlich gesagt, dass da irgendjemand
ja,
fehlt.
Ja, natürlich, natürlich.
Und ich sehe das so: das ist so ein Film wie Guardians of the Galaxy. Hier wurde so ein Ensemble vorgestellt, erstmal in dieser Welt. Ich glaube, da kann noch mehr kommen. Also, wenn das halbwegs erfolgreich ist an der Kinokasse, da können noch weitere Fortsetzungen kommen. Das ist eigentlich alles so gesetzt, die ganzen Sachen,
ja,
alle Personen sind vorgestellt, aber, und dann kann ja sowas kommen, zum Beispiel.
Ja, aber guck, und dann, das ist schon, also, ja, dann die ganzen Leute, ja, du gibst denen reelle Namen und in Adams Fantasie heißen sie dann halt so und der benennt sie dann auch so, okay, ja, das, da gehe ich auch noch mit, das ist ums halt, um es wirklich in diese heutige Zeit zu transportieren. Okay, kann ich noch mitgehen? Und dann ist allerdings wieder der Punkt, wenn man sagt, okay, wir lassen, oder wenn man sich gesagt hat, wir lassen Orko weg, weil es vielleicht zu schabernackig dann wird oder zu doof wird, dann auch die Nummer mit Fisto so durchzuziehen, also und ich fiste alle. Ja, okay, danke.
Ich muss jedes Mal lachen.
Ja, weißt du, ich verstehe es auch, ich habe auch diesen Moment immer wieder gehabt, nur eben wenn ich schon so klamaukig dann teilweise mache, dann hätte ich ihn auch reinnehmen können. Und wie gesagt, mir haben einfach noch andere gefehlt. Mir hat Mossman hat glaube ich, eine Mini-Rolle, den sieht man mal kurz. Der hat übrigens auch wunderschön nach Moos gerochen. Dann die Sorceress, die Zauberin und Hüterin von Schloss Grayskull, ja, die hat ihre Rolle, ja, die spielt mit, das ist okay. Die hat normalerweise, ist aber ein Adler und nicht ein Kauz oder sowas. Und das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite, also ich möchte sagen, Teela haben sie unfassbar cool hinbekommen. das hat mir richtig, das fand ich richtig gut. Also, das war Arscheimer. Das fand ich gut. He-Man, okay. Battlecat, auch so, ja, der ist nämlich, der Gringer ist in echt eigentlich so ein kompletter Schisshase. Der ist, Angsthase hoch zwei quasi, und wird er so auch nicht dargestellt. Also, der kämpft ja auch so schon. Auch schwierig, wenn man so Liebhaber von dem Alten ist. Beastman, den man am Anfang sieht, der wo am Anfang Adam und Tila jagt, der, ich weiß nicht, ob das für dich klar war, aber der hat Macht über Tiere eigentlich.
Nee, also so tief so, bin ich da in der ganzen Lore nicht mehr.
Ja, nein, ich meine nur, ja. Trapjaw, der Leibwächter von Skeletor, der mit dem Kiefer, den haben sie ganz cool hingekriegt, das war ganz gut. Triclops, das ist der Scharfschütze, der plötzlich mit seinem Scharfschützengewehr gar nichts mehr trifft, was ich auch sehr spannend fand. Und den haben sie auch nur auf das drunter reduziert, dass er halt ein guter Scharfschütze ist. Da gab es keine Erklärung dazu, was das für einer ist. Der kann nämlich eigentlich mit sein Auge drehen und hat dann verschiedene Fähigkeiten auch wieder. Evil-Lyn fand ich,
haben sie... die Fortsetzung auf.
Ja, das so viel kannst du gar nicht in die Fortsetzung machen. Aber Evil-Lyn fand ich auch, haben sie zu schwach gemacht. Also gefühlt Alison Brie, ja, cool, hat gepasst. Ein bisschen gelber hätte sie sein können, so wie halt in der Vorlage auch, aber okay, sei es drum. Nur die fand's ja auch irgendwie, hat sie das erregt, wenn Skeletor ihr wehgetan hat. Das fand ich auch so ein bisschen so, okay. Und dann halt noch so andere Sachen. Wo war Panther, die Riesenkatze von Skeletor? War auch nicht dabei. Wo war Webstore? Wo war Merman? Wir haben schon wieder so ein paar Sachen einfach gefehlt. Für die nächsten Teile bin ich mir sicher, kommen Hordak und die wilde Horde werden da auftauchen. Das wird auch nochmal relativ spannend, aber da ist halt auch wieder, da drehst du das Rad wieder noch weiter und ja, für mich kamen einfach die Charaktere insgesamt, waren die mir viel zu dünn gezeichnet. Also viel, viel zu oberflächlich nur behandelt, viel zu wenig Tiefe, viel zu wenig wirklich Wissen, wer steckt da wie dahinter oder was steckt da dahinter oder wieso ist es so und was weiß ich was. Das hat mir echt gefehlt in dem Film und das fand ich fürchterlich schade. Dann halt, dass es so zwischen klamaukig wechselt und dann doch wieder so ein bisschen versucht, ernsthaft zu sein und halt die Message rüberbringt mit, hey, wir lösen nicht alles mit Gewalt, sondern wir reden drüber, lass uns drüber reden. Okay, mit dir kann man nicht reden, dann hau ich dir trotzdem auf die Mütze. Schwierig. Ja, He-Man hat alles mit Gewalt gelöst. Dass alle wissen, dass Adam der Beschützer von Eternia ist, schwierig, weil eigentlich ist das eine geheime Identität. Deswegen fand ich das halt am Ende so lustig mit, oh, er rennt wieder weg und macht sein Ding. Ja, er macht sein Ding. Ja, wir wissen es doch alle. Ja, er macht sein Ding.
Ich fand das super witzig. Ich fand das super lustig. Auch diese ganzen Anspielungen auf die... Ich habe damals ja die Serie ein bisschen geguckt, jetzt nicht so intensiv. Ich weiß nicht, wo lief das? Lief auf irgendwas, was man nicht so gut gucken konnte. Also wir hatten ja meistens diese Öffentlich-Rechtlichen und ich sag mal RTL und sowas kam ja dann erst später und so. Da war ich dann schon ein bisschen größer. Ich glaube, das lief irgendwo auf RTL, ne? Oder irgendwo RTL ein 2. Tele5 oder...
Ja, Tele5 kann auch sein, ja.
Ja, genau. Und wo wir das dann hatten, das war ja dann schon, da war ich schon ein bisschen größer. Das habe ich schon ab und zu mal geguckt. Ich habe auch die Spider-Man, die Animierten dann geschaut und sowas. Ja, ich bin da nicht so tief drin in der Lore, aber was ich noch wusste oder was mir durchaus eingefallen ist hier bei dem Film, die ganzen Querverweise, diese Hommage, gerade wo sie dann gelacht haben am Schluss, da standen sie alle so da wie in der Zeichentrickserie und so, weißt du, so,
ja,
ich meine, haha. Und das fand ich so lustig, dass sie das, und dann natürlich die Cameo-Auftritte von den alten Sachen und
ja, von, ja, das auch, das
super.
Auch, ja.
Und in der Jetztzeit, mich nimmt ja so ein Film auch immer in Beschlag, wenn, das weißt du ja, oder wissen die Hörer wahrscheinlich, wenn ein Song richtig gesetzt ist. Und da gibt es einen Song ganz am Anfang, der noch, wo er quasi in unserer Welt ist. Und dann kommt erst so die Melodie erst rein in den Song. Ich will es nicht spoilern für die, die es vielleicht noch sehen. Da kommt erst nur die Melodie. Ich dachte, oh Moment, das ist doch. Und dann denke ich, oh, haben sie da nur, weil das war offensichtlich nur die Melodie gespielt. Und habe ich gedacht, ja, der richtige Song hätte jetzt eigentlich hier auch gepasst, so, und dann kommt tatsächlich auch noch der richtige Song rein und das habe ich schon gefeiert, weil man hat genau gemerkt, dass die sich richtig Gedanken gemacht haben, wie man die Zeit gut transportiert, und das ist auch so ein schönes 80er-Jahre-Gefühl, was dann gekommen ist, und richtig gut, hat voll gepasst, und da gab es auch andere Szenen noch, wo das so war, und ich habe von dem Film echt fast nichts erwartet, weil ich dachte, oh, das ist so ein Hollywood-Gelumbe da, wo sie das nochmal versuchen aufzu... Und der hat ja eine riesenlange Geschichte, also den versuchen die ja schon seit, weiß nicht, bestimmt 10 Jahren oder so zu drehen. Das ging ja immer mal wieder hoch und runter in den News, und da wurden mal verschiedene Darsteller und Regisseure damit assoziiert und so, und das ist meistens kein gutes Zeichen für so einen Film. Aber mir hat er echt Spaß gemacht. Gerade so dieses 80er-Gefühl, was da aufgekommen ist, dieses ganze leicht Quatschige, was da drin war. Das ist so ein richtig schöner Popcorn-Kinofilm. Also da kann man wirklich ohne Bedenken jetzt, gerade jetzt im Frühjahr, schön im Frühling jetzt, geht da mal rein in das Kino, holt euch ordentlich Popcorn und habt da Spaß bei dem Film. Da kommen coole Sprüche, da passiert einiges. Das ist richtig schön Fantasy-mäßig zum Abschalten mal im Kino, die Welt vergessen und einfach Spaß haben.
Ja,
wenn man natürlich,
zu gut weg,
wie du jetzt, mehr Hintergrundwissen hat und sich noch dies und jenes wünscht und das war anders und so, ja. Aber bei mir, ich habe da echt viel vergessen oder weiß es gar nicht, und ich habe da echt, ich habe den ganz neutral bewertet.
Nein, der Punkt ist, ist es noch nicht mal, dass ich mir mehr wünsche oder sowas. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, streckenweise. Und das,
ja,
ist
das kann
das
ich dann verstehen, wenn du da Fan bist von irgendwas und dann kommt das und es passt nicht. Das kann ich nachvollziehen. Aber für mich, wie gesagt, ich habe das völlig blank mir angeschaut jetzt. Ich habe, glaube ich, He-Man seit bestimmt 20, 30 Jahren nicht mehr irgendwas gesehen. Ne? Das hat sich für mich wie was Neues angefühlt und hat einfach Spaß gemacht.
Ja, weißt du, ich
die Szene in dieser Videothek oder was das war so göttlich, ey. Wo er versucht, denjenigen zu finden, der ihm das Schwert verkaufen will und so.
Ja, das war so cringe, oh Gott.
Herrlich, herrlich. Und dann ja, auch, also, wo dann, ich sag mal so, wo dann jemand in seinem Kopf ist, wo er das dann nochmal wieder erlebt, die Szene auf der Erde, und ich fand das richtig gut gemacht.
Ja. Ja, was ich schade fand, ist diese anbahnende Liebesgeschichte zwischen Adam und Tila, dass sie das nicht einfach durchgezogen haben. So, mein Gott, also wenn, dann macht's doch gleich richtig. Ah ja, weil, also.
Freunde.
Wir sind so gute Freunde. Ja, wir stehen Nasenspitze an Nasenspitze. Wir sind ja nur Freunde. Oh come on. Also, naja. Ja.
Also, was gibst du punktemäßig, du als Top, als Edelfan hier, muss ich jetzt mal, bevor ich ihm meine Wertung gebe und dafür gescholten werde.
Der Top-Edelfan. Also, sagen wir so, ich habe, wie es vielleicht jetzt rauskam, ich hatte durchaus Spaß in dem Film, ich fand einiges cool, ich fand einiges nicht so cool, es war halt, ja, ich tue mir tatsächlich schwer, ihn wirklich zu bewerten, weil ich will ihm nicht zu wenig geben, aber auch nicht zu viel geben, deswegen gehe ich jetzt mal auf 6 von 10.
Okay, ich gebe 7,5.
Ja.
Ja, da wirklich. Und auch der Song. Ich mag den Song sehr, der da kam. Das hat Wilf bei mir auch immer viel. Ja. Aber guckt ihn. Ja, das ist ein Kinofilm. Ja, schaut ihn, geht ins Kino, guckt ihn euch an. Da ist auch ein Kinocharts drin, das weiß ich schon, denn ich habe sie ja zusammengeschrieben. Und geht rein ins Kino, da könnt ihr echt Spaß haben. Auch wenn ihr, wie ich jetzt, nicht mit der ganzen Lore vertraut seid. Der Film holt euch ganz gut ab. Wer ist wer? Was, warum, weshalb, wieso und so weiter. Also ihr müsst nicht die ganze Serie geguckt haben oder irgendwelche Filme vorher gesehen haben. Ihr könntet wirklich bei Null anfangen. Und wie ihr gesehen habt, ich habe noch mehr Spaß gehabt bei dem Film als der Chris, der da viel mehr wusste und dem einiges gefehlt hat. Und dann, der Chris muss auf die Fortsetzung hoffen, die dann vielleicht kommen. Ja, aber schauen wir mal. So, Glenkill, ein Schafskrimi heißt der ja im Original heißt er The Sheep Detectives. Deswegen, als ich den meiner Letterboxd-Liste hinzufügen wollte, ich habe alles probiert, Glenkill, Sheep, nichts gefunden. Ah, dann habe ich nochmal bei IMDb geguckt, wie heißt denn der im Original? The Sheep Detectives. So, also die Schafdetektive. So, mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Und hier sind noch einige andere mit aufgelistet, nämlich Brad Goldstein, den wir kennen aus Ted Lasso oder jetzt aktuell bei Netflix in der Rom-Com mit J-Lo. Dann Patrick Stewart, aber die sprechen eigentlich nur die Schafe im Original. Ich habe es eh nicht im Original geguckt, also von daher spielt es für mich nicht so die Rolle. Aber wenn man weiß, wer was sein soll, kann man schon an dem Verhalten der Schafe so ein bisschen die tatsächlichen Schauspieler erkennen. Chris O'Dowd auch noch mit dabei. Ich habe vorhin schon mal IT Crowd erwähnt, die Serie, die ich so cool finde, die englische Serie. Da spielt er auch mit. Bryan Cranston spricht eins der Schafe. Bella Ramsey aus The Last of Us, hier die Hauptrolle, die weibliche. Regina Hall spricht eins der Schafe. Julia Louis-Dreyfus und. Also wirklich eine Top-Besetzung der Schafe, wenn ich es mal so nennen darf, im Original. Bei uns, die deutschen Synchronsprecher, da bräuchten wir jetzt die Asinta, die würde die hier aus dem Hut zaubern, die ganzen Namen. Ich natürlich nicht. Ich habe da nur erkannt, der spricht sonst den und der spricht sonst den. Das ist gerade maximal, was ich hinkriege. Worum geht's? Hugh Jackman lebt irgendwo, ich glaube in Schottland oder weiß gar nicht, wo das spielen soll, und lebt in so einer Art Wohnwagen-Trailer. Wer zum Beispiel die Little Weapon-Filme gesehen hat, im ersten Little Weapon-Film lebt Mel Gibson in so einem silbernen Wohnwagen-Trailer am Strand. Und genau so ein Ding hat er auch. Es steht allerdings hier auf so einer Wiese, also in Weide, sagt man, glaube ich, da im Fachjargon. Und hat da so seine Schafherde und kümmert sich um die Schafe. Und ist ungefähr so wie bei Toy Story. Jedes Mal dann, wenn er schlafen geht, dann unterhalten sich die Schafe. Und ich habe zuerst gedacht so, mal gucken, wie sie das gemacht haben. Das kann ja wirklich blöd sein, ne? Und die Asinta hatte den ja schon gesehen gehabt und hatte uns gesagt, nee, das ist echt toll, ist voll lustig und so. Und ja, jedenfalls ist es wirklich echt lustig. Und er liest den Schafen auch jeden Abend was zum Einschlafen vor. Er setzt sich da draußen hin und er hat lauter solche Detektivgeschichten, solche Whodunit, Agatha Christie und sonst was alles, ne? Und liest dann immer so Kapitel vor und die Schafe unterhalten sich dann immer so, ja, das, ich denke, das war die Magd, nein, ich denke, das war. Und dann gibt es ein Schaf, nämlich eins der Schafe auf jeden Fall, die ist da immer relativ gut in diesem Gessen, wer der Mörder ist oder wer die Mörderin ist und so. Die hat dann immer eine gute Theorie, wenn die sich dann unterhalten. Und das wird dann auch notwendig, denn eines Tages liegt Hugh Jackman tot vor seinem Trailer, als die Schafe früh aufwachen und gucken, dann hochlaufen, aus ihrem Stall hochlaufen und finden sie ihn auf einmal und was ist da passiert? An den Händen ist irgendwelche Farbe und sonst was alles, und dann ja, zieht das so seine Kreise, das Ganze. Es sind dann noch wirklich, ja, wie soll ich mal sagen, es geht dann noch in diesen kleinen Ort, kommt dann noch jemand, der so ein Festival fotografieren will von der Zeitung, und der sieht dann, oder der merkt das mal, oh, hier ist überhaupt nichts los in diesem Ort, ne? Und dieses Festival, das ist auch mehr oder weniger schlecht als recht. Da stehen irgendwie so 2-3 Buden rum, wo irgendjemand irgendwelche Flohmarktsachen verkauft. Und dann passiert auf einmal da dieser Todesfall und dann hängt er sich da voll rein. Und der Polizist des Ortes, den man kennt aus der Serie Succession, ich glaube Nicholas Brown ist der Name, der ist halt auch völlig überfordert mit diesem Todesfall. Also das hat er noch nie in seinem Ort, da gab es maximal irgendwelche Kleinigkeiten, und dann hilft der Reporter diesem Polizisten dann so ein bisschen mit bei der Ermittlung, aber auch die Schafe nehmen sich der Sache an, ja, und finden dann auch Hinweise, die sie dann irgendwie der Polizei irgendwie zukommen lassen und sonst was alles, und das ist wirklich toll gemacht. Also es ist dann, natürlich ist es zum einen dieser Kriminalfall, denn man stellt dann auch noch fest, so mit diesem, wenn jemand was vererbt, dieses Dokument, was vorher geschrieben wird, wo drin steht, wer was erbt, wie nennt sich das?
Testament?
Testament, genau. Das Testament, als das Testament nämlich eröffnet wird, stellt man einige Überraschungen fest, und dann kommen wieder ganz neue Leute ins Visier, und es macht wirklich Spaß. Es ist ein toller Film. Es ist super animiert. Es ist einfach, die Schafe, die haben wirklich alle ihren eigenen Charakter. Und man kann so schön miträtseln, wer war das jetzt und warum. Und ich frage mich zwar zum einen, wie man so auf die Idee kommt, da so ein so das Schafe ermittelt. Also wer hat dieses Buch geschrieben? Ja, muss ja irgendjemand mal auf die Idee kommen, da das die Schafe ermitteln. Aber es ist wirklich großartig und toll gemacht. Ich verstehe auch, dass es immer noch in den Kinocharts vertreten ist. Und ich glaube, ich muss den irgendwie, wenn es den im Heimkino gibt, mal im Original gucken. Weil mit den ganzen Synchronsprechern, Brad Goldstein, Patrick Stewart und Chris O'Dowd und so, ich glaube, das wirkt nochmal alles ganz anders. Rice Darby, ja, ich glaube, ich muss den dann unbedingt nochmal schauen im Original, mit den Originalstimmen. Und im Deutschen, ich sehe es gerade hier auf dem Poster, Bastian Pastewka und Anke Engelke waren zum Beispiel zwei der Stimmen. Die anderen habe ich jetzt nicht so erkannt. Ich glaube, Bastian Pastewka hatte ich erkannt. Und ich kann den Film echt nur empfehlen. Von mir bekommt der, wenn ich Master of the Universe 7,5, gebe ich hier 8,5, weil der hat mir wirklich gut gefallen. Ich will den nochmal schauen. Toller Film. Jetzt verstehe ich auch, warum der so in den Kinocharts vertreten ist, schon seit so langer Zeit und damit so ein gutes Einspielergebnis gemacht habt. Und guckt den euch an. Vielleicht läuft er sogar irgendwo so schön bei lauen Sommernächten, irgendwo auf der Leinwand, draußen in irgendwelchen Sommerkinos. Dann ist das genau der richtige Film für euch. Und wir gucken mal, was Neues anläuft, oder?
Ajo.
Kinocharts und Neustarts.
Wir haben eine neue Nummer 1 in den Kinocharts. Ich mache mal kurz die 10 bis 6. Platz 10 ist wieder drin, ein Münchner im Himmel. Platz 9, der Supermarket Galaxy Film. Platz 8, The Passenger, war letzte Woche neu eingestiegen. Platz 7, Nürnberg. Platz 6, nur noch Glenkill, ein Schafskrimi. Denn Platz 5,
Michael,
I love you. 4, Der Teufel trägt Prada 2.
3, Masters of the Universe.
Ah, wundere ich mich ein bisschen, dass der nicht Platz 2 Star Wars verdrängt hat, Mandalorian Grogu.
Der übrigens nicht so gut laufen soll, ne?
Ja, läuft leider nicht. Aber in Deutschland immer noch, hier Stuttgart auch.
Ja, aber in der zweiten Woche hat er wohl ziemlich eingebrochen vom Gewinn her. Man ist wohl, was habe ich irgendwas gelesen von wegen, man ist jetzt vom Gewinn her sogar gerade aktuell hinter dem Solo-Film. Und das finde ich ein bisschen krass. Platz 1, Scary Movie 6.
Ja, sehr überraschend für viele, denn der hat damit mehr eingespielt als der vorhergehende Film. Und wird wohl dann leider auch, also wenn ihr euch erinnern möchtet, ich habe letzte Woche über den Film gesprochen, wird dann wohl leider auch weitere Nachfolger nach sich ziehen, die naturgemäß noch schlechter werden. Ja. Gut, wir gucken mal, was Neues anläuft. Und da ist der Haupt- oder einer der wichtigsten Neustarts ist Backrooms. Das ist die neue A24-Produktion, wo sie den YouTuber, der die YouTube-Serie gemacht hat dazu und der quasi auf Reddit das gestartet hatte mit dieser Idee zu diesen sogenannten Backrooms, das heißt, wo in so einem Supermarkt es etliche Räume gibt, die sich immer weiter verzweigen und man weiß gar nicht, wie geht das und so und was dann immer unnatürlicher wird und dem hat man halt, man hat nicht einfach die Idee gekauft und hat da irgendeinen Top-Regisseur draufgesetzt, nein, A24, was ich sehr zu schätzen weiß, haben einfach dem Regisseur, der diese YouTube-Clips gemacht hat, einfach Geld gegeben, haben gesagt, hier, haben ihm zwei Oscar-nominierte Darsteller zur Seite gestellt, also richtig gute, und haben gesagt, mach mal. Und das finde ich gut. Das finde ich so gut von A24. Ich würde ihn tatsächlich gerne sehen, passt aber nicht auf den Tipp. Ja, zu viel zu Backrooms, weiter mit deinem Neustart.
Mein Neustart ist auch ein Hugh Jackman-Film und zwar The Death of Robin Hood. Hugh Jackman spielt hier den älteren Robin Hood, der ist darin zu sehen, der sich seiner Vergangenheit stellt.
Könnte ein sehr kurzer Film sein. So, es beginnt, Riesenschlag, mit Pfeil,
tot. Bill Skarsgård spielt auch mit.
Okay. Hast du von dem Film schon irgendwas gehört?
Nein.
Ich auch nicht. Also Marketing läuft da nicht so, trotz des sehr guten Hauptdarstellers, würde ich mal sagen, mit Hugh Jackman. Und es läuft auch noch an LOL 2.0, wer sich erinnern mag, es gab vor einigen Jahren, 10, 20, ich weiß gar nicht, gab es LOL, war ein Riesenerfolg in Frankreich im Kino, auch in Deutschland, mit Sophie Marceau. über ihre Tochter, mit der sie da Probleme hatte. Und gibt es jetzt eine Fortsetzung?
The Furious startet auch. Hat nichts mit The Fast and the Furious zu tun. The Furious, ein kompromissloser Martial-Arts-Film über einen Vater, der seine entführte Tochter sucht.
Soll richtig gut sein für Fans, die so zum Beispiel The Raid oder sowas mögen. Ja, also wirklich solche richtig gut choreografierte Kampfszenen. Der lief vor ein oder zwei Wochen in den Presse-Previews und ich habe von einigen gehört, die ihn gesehen haben, die wirklich tief beeindruckt waren über die Kampfszenen und alles. Ja. Also wer sowas mag, gibt es ja nicht allzu oft im Kino. Ich weiß gar nicht, wann der letzte Martial-Arts-Film lief in der Art. Und das ist mal wieder, glaube ich, ein richtig guter, sehenswerter. Dann geht mal rein ins Kino. Es läuft auch noch ein Drama an. 6 Wochen Amt. Ein Drama über eine Frau, die inmitten der Corona-Pandemie den Tod ihrer Mutter verarbeiten muss.
Und ein französischer Thriller mit Pierre Ninet läuft an mit dem schönen Namen Guru.
Ja, Guru, wo sich einer so als Guru aufspielt und Guru, da irgendwelche Guru, Selbstfindungskurse gibt Guru. Und damit richtig Erfolg hat und richtig Geld einspielt und so. Hm. Hatte ich ja schon mal.
Eventuell hat es auch was mit 3 weißen Tauben zu tun, weiß man ja nicht.
Hatte ich ja mal getippt für die Sneak, das mit den weißen Tauben verstehe ich nicht.
3 weiße Tauben. Guru, Guru,
ach so.
Guru.
Es läuft auch noch ein Savage House. Da steht hier bei Kino.de eine bitterböse Satire über ein adliges Ehepaar im 18. Jahrhundert. Soweit okay. Aber welches das Leid ihrer Bediensteten ignoriert, das passt so nicht ganz auf den Film. Also klar, denen sind ihre Bediensteten einfach scheißegal. Also wie immer bei solchen, die werden zwar gebumst, aber da wird jetzt nicht drauf geachtet, wie es denen geht oder so. Also wird ja im Film auch so, da hat die Frau des Hauses, die lässt sich von einem Bediensteten nehmen und der Mann des Hauses natürlich von seinen Angestelltinnen da. Also das, aber ignorieren, nein. Der Film hat andere Sorgen. Ja.
Ah ja, okay. Wow.
Okay, das waren die Neustarts der Woche. Also da ist wirklich The Furious und Backrooms, das sind so 2 Sachen. Hm. Würde mich interessieren. Dann sind wir ja eigentlich schon durch für heute, denn wir hatten 3 Kinofilme, Mensch. Das ist ja mal Wahnsinn. Da habt ihr viel Auswahl.
Normal, ne?
Hm? Ja.
Normal.
Läuft ja auch Fußball-WM gerade aktuell.
Ja.
Und
New York Knicks haben zusehen den Titel geholt in der NBA.
Aber während der Sneak läuft jetzt nichts, was man nicht verpassen könnte oder so. Und das geht ja dann zumindest.
Ja, haben die ja extra drauf geachtet beim Spielplan erstellen. Deutschland spielt ja am Sonntagabend und nicht deswegen.
Ja, haben wir extra gedacht, Mensch, die Sneak Preview ist in Stuttgart, da müssen wir aufpassen, dass man da nicht irgendwie. Aber ich glaube, Frankreich spielt da oder so. Da muss ich aber auf den Ticker gehen und ich kann dann den Rest zu Hause irgendwie nach
Tout à l'heure
anschauen.
Sacre bleu.
Okay.
Wusstest du eigentlich, dass He-Man eine verschollene Zwillingsschwester hatte?
She-Ra.
Genau.
Da gab es ja auch eine Serie.
Und wusstest du, dass Amazon eine Real-Life-She-Ra-Serie geplant hatte, aber das irgendwie nie umgesetzt hat bisher?
Nee.
Dann weißt du das jetzt. Und wenn ich jetzt noch erzähle, dass Skeletor eigentlich ursprünglich der Bruder von König Randor war, dann kriegst du die völlige Krise, oder? Aber dazu mehr in meinem Podcast Masters of the Universe und alle Geschichten zu den Charakteren.
Aber She-Wolf kennst du nicht, oder?
She-Wolf, Gott.
Kennst du She-Wolf?
Meine Güte.
She-Wolf.
Ja, She-Wolf kenne ich.
Ja?
Jetzt kommst du her.
Hat damit nichts zu tun, ja. Oder?
Nee, hat damit gar nichts zu tun.
Ilsa.
Wenn es sich beruhigt, hat damit nichts zu tun.
Ja, googelt mal She-Wolf. Ja. Ziemlicher Trash-Film. Irgendwann. Jetzt habt ihr was zum Gucken und ihr habt viele Ratschläge, in was es sich zu gehen lohnt, ins Kino. Es lohnt sich auf jeden Fall, ins Kino zu gehen. Egal was auch immer. Da waren einige Sachen dabei, die wir empfohlen haben. Und Montag 20.30 Uhr Sneak Preview in den Innenstadtkinos Stuttgart. Und für die, die es vergessen haben, lasst uns 5 Sterne da auf Spotify, bitte. Ja. Also wenn ihr das bis hier gehört
habt. Woanders hat, natürlich auch.
Woanders auch, aber Spotify ist erstmal wichtig, dass wir da wieder über 4 kommen, weil da ist jetzt der Schnitt ein bisschen runtergegangen aus irgendwelchen Gründen. Wir waren wohl schlecht in den letzten Folgen. Wir geloben Besserung, ich zumindest. Für den Chris kann ich nicht sprechen. Ich hoffe nur. dass es sich bessert. Okay. Okay, okay, bis dann. Tschüss.
Ciao. Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.